Im dritten Teil des Gesprächs mit Axel Hartmann über sein Design für die Musikindustrie geht es um den Unterschied des Designs für Hardware oder Software, wie hoch der Aufwand so im Schnitt ist und welche Schwierigkeiten beim Bau von Synthesizern auftauchen können. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Wie ist denn eigentlich, wo wir gerade bei Hardware und Software sind, der Unterschied, ob du jetzt etwas für Hardware designst oder für Software? Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Software viel schwieriger ist, das auf so ein kleines Format irgendwie zu bringen, wenn man vielleicht wenig Platz hat oder, naja, Knöpfe jetzt mit Mehrfachbelegung ist, glaube ich, auch schwieriger. Untermenüs sind auch nicht so schön. Dann ist wahrscheinlich die Frage, skalierbar, ja oder nein? Wie sieht da der Unterschied und die Herausforderung aus?
Ja, genau so. Es ist eine Software immer, die fasst du halt mit der Maus an. Und es ist immer erstmal der grundsätzliche Entscheidung, will man ein Instrument abbilden oder ist die Software ein Instrument? Mhm. Ja, ich bin eher der Überzeugung, dass die Software ein Instrument sein sollte, wenn es ein Klangerzeuger ist, ist auch spannender natürlich dann für einen Designer da was zu entwickeln, was tatsächlich vielleicht nur auf dem Screen stattfinden kann. Das macht es spannend. Für Universal haben wir ja ganz viele Emulationen gebaut, also im Prinzip eins zu eins das Gerät, was emuliert wird, abgebildet. Da geht es dann nur darum, mit den Render-Skills, die wir hier einfach an Bord haben, was so zu zeichnen, dass es aussieht, als hätte man das Original.
Wenn du jetzt sagst, ihr baut solche Sachen wie den Massive Passive, den habt ihr ja gemacht, die Studer 800 nach, ist das jetzt wirklich nur reiner Nachbau? Das würde ich jetzt als Laie denken, dass ich jetzt sage, die bauen ja jetzt nur nach, das ist jetzt der wahrscheinlich wesentlich günstiger, als wenn das neu entwickelt wird. Da kann ich mir vorstellen, dass du sagst, ja, Moment mal, nee. Könnte man denken, das sind aber die Stolpersteine, die man beachten muss, damit es auch wirklich gut wird.
Ja, ist es ganz sicherlich. Ich habe natürlich keinen wirklichen Zugang zu der Technologie dahinter, die das Audio macht. Gell? Ich weiß nur, dass die Universal Audio Jungs richtig gut sind darin. Und ja, nicht ohne Grund mit einer der ersten in ihrem Genre einfach sind. Das UI, das ist, ich will nicht sagen trivial, es ist natürlich schon, man muss gewisse Skills einfach haben, um sowas dann auch so abzubilden und das auch so beweglich zu halten, sowas, gell? Aber dafür müsste man nicht unbedingt ein innovativer Designer sein. Das würde reichen, wenn du eben gut rendern kannst und weißt, wie animiere ich bestimmte Dinge und sowas. Das wäre schon genügend. Was wir natürlich gemacht haben, eben bei der Studer zum Beispiel, die haben wir komplett in 3D aufgebaut, damit wir die auch wirklich so in diesem Winkel zeigen können und so. Also das ist dann schon auch was, das macht unheimlich Spaß. So ein legendäres Gerät zu re-engineeren, praktisch, wie ist das aufgebaut, wie sieht das, wie haben die das damals gebaut und wie kriegen wir das hin, dass wir das so eins zu eins auch zeigen können, mit möglichst geringem Datenaufwand auch. Ist schon ein spannendes Thema.
Kannst du da ungefähr sagen, wie hoch der Aufwand so im Schnitt ist? Ich meine, das ist natürlich schwierig, als wenn mich jetzt jemand über Musikproduktion sagt, dann kann ich sagen, naja, ich habe ein Projekt, das habe ich innerhalb von einem Tag irgendwie zusammengeschustert und an anderen habe ich Monate gesessen, Jahre nicht, ja, aber ja. Monate. Aber gibt es da so Erfahrungswerte bei Software, nehme ich an, ist es wieder anders als bei Hardware. Aber dass du sagst, ja, ich hatte das längste Projekt, das war so und so lange und beim kürzesten Projekt waren das so und so viele Tage oder Wochen.
Ist schwierig, das so auf den Kopf zu sagen, gell. Es kommt immer drauf an, wie aufwendig was ist, gell. Wenn du ein UI machst, also ein grafisches Interface, wo ich genau weiß, wie das auszusehen hat, dann ist das in ein, zwei, drei Wochen erledigt. Es gibt aber auch Interfaces, die gehen über Monate. Ja, wir haben damals das Nails gemacht für Waldorf, das iOS-Synthesizer, der unfassbar viel Arbeit war, weil da auch so viele Elemente drin sind, die wir drin haben wollen. Die Nahgrad, das ist da drin, was da stattfindet, oder auch diese Klangzungen, die ist alles gerendert, da ist Licht drin. Und es war schon sehr aufwendig, das dann so nachher auch alles so und dann zuzubereiten, dass es auch programmiertechnisch platziert werden kann. Das ist schon nicht trivial.
Ja, kannst du sagen, wie lange das ungefähr gedauert hatte?
Hin und her alles, keine Ahnung, 3, 4, 5 Monate sowas. Ja. Mhm. Ist das dann schon Arbeit. Ja, nicht ununterbrochen. Ne? Wir arbeiten dann, schicken das weg an den Rolf, der das damals programmiert hat, der Rolf Würmann, der ein super Programmierer ist und auch vieles schon kann, wo wir bei anderen Herstellern viel mehr vorarbeiten müssen und viel mehr sagen wir so technische Vorgaben machen müssen. Dann arbeitet man, dann ist nochmal 2, 3 Wochen Pause, bis dann nochmal was zurückkommt und wir nochmal neu einsteigen müssen oder was anders machen, sowas, gell? Mhm. Aber das geht dann schon ein paar Monate jetzt beim Nave, ja. Mhm. Wir hatten ein anderes Software-Interface, wo man wirklich genau wissen, was es wird. Das kann deutlich schneller gehen. Bei Nave oder überhaupt bei allen Instrumenten, die man neu macht, wo man sich wirklich kreativ was überlegen muss, das ist oft aufwendiger. Gell? Wenn, du musst ja auch nach einem Aufhänger suchen. Das ist wie beim Song, wenn du einen guten Song schreibst. Manchmal kommt das ganz schnell, aber manchmal ist auch echt Arbeit.
Was ich interessant fand, dass bei dem Polyboot, ich glaube, da ist das Display ja, oder nicht das Display, aber wir haben ja diese Frontplatte und die ist ja, glaube ich, fest geneigt. Die kann man, glaube ich, nicht noch irgendwie schwenken. Ne? Ist das richtig?
Ja, im Polyboot ist das Panel fest drin.
Ja. Genau. Da fand ich interessant, weil das ja, glaube ich, beim Vorgänger
Matrixboot.
Genau, bei Matrixboot anders ist. Und da hatten dann einige gesagt, wir hätten das aber auch gerne gehabt. Und da habe ich dann von dir einen Kommentar gesehen, wo du gesagt hast, naja, Leute, das mag so einfach erscheinen, aber dass diese kippbaren Panels wirklich extrem teuer sind. Und das fand ich interessant, weil ich dachte, naja, dann sind da doch einfach ein paar Kabel mehr, die müssen halt irgendwie knickbar sein. Aber so trivial ist es dann anscheinend doch nicht.
Nee, ist es nicht. Du brauchst ein Scharnier. Das muss natürlich ein Gehäuse sein, ein eigenes Gehäuse für das Panel. Das muss irgendwie klappen. Da muss das hinten gestützt werden. Schön wäre es, wenn das Ding nicht die Finger von deinem Kind abschert, wenn der das irgendwie dumm berührt. Ja, das ist, also auch da muss man mal einen Gedanken verschwenden, wie man das macht, gell? Und du musst natürlich, es ist einfach, als hätte man noch ein weiteres Gehäuse, was man produzieren muss, ja. Und das ist nachher ein Kostenfaktor. Ich weiß, Arturia, das hatte ich da, glaube ich, auch geschrieben im gleichen Zuge. Die Leute sind da inzwischen so verwöhnt, was den Preis für den Synthi angeht, auch dank Uli, der da Dinge auf den Markt haut, wo man sich fragt, wie kriegt der das überhaupt hin? Das geht halt im Prinzip nur über Masse.
Ja.
Das ist schon.
Also ich spreche jetzt gerade über den Uli Behringer. Ne?
Genau, ja. Ja. Ich meine, Arturia stellt schon sehr günstig her. Man überlegt, was da an Technologie drin ist in so einem Gerät. Und wenn du eine Kalkulation machst im Musikbereich, die dir als Hersteller auch noch ein bisschen Luft lässt, dann geht das schon fast gar nicht. Ja. Ja. Dieser Polyboot ist so ein aufwendiger Synthesizer. Da ist so viel drin, das überhaupt möglich zu machen, den für den Preis im Markt anzubieten, ist schon eigentlich ein Wunder. Und wie gesagt, ist mal so doch verblendet eben durch diese Möglichkeiten, es so günstig eben Geräte gibt, dass man dann auch sowas hinterfragt. Na klar, ich würde das als Anwender dann auch sagen, warum hat der jetzt kein Klapppanel? Guck mal, der Matrixboot, der hat ein Klapppanel. Warum hat der das nicht? Der Matrixboot ist halt eben nur duophon oder einstimmig, ja. Das macht viel aus, gell? Und er hat natürlich ist nicht sehr viel billiger wie der Polyphon im Handel und ist aber ein monophoner Synthesizer, ja. Polyphon hat Morphe, der wurde ja eigens dafür entwickelt. Das ist eine unfassbare Entwicklung, sowas selber zu machen. Da braucht man wirklich, da fließt ganz viel Geld rein und Energie und auch Liebe. Ich kenne ja die Entwickler in Frankreich. Das sind ganz tolle Synthesizer-Liebhaber. Das ist eben, da fließen Jahre rein in die Entwicklung von so einem Ding, ja, von so einem Morphe, dass der so schön federt, dass der eintaucht. Das ist schon, da stecken viele, viele Entwicklungsstunden drin. Und ich finde das dann immer so ein bisschen traurig, wenn du dann in Facebook oder irgendwo in sozialen Medien so, du hast zweieinhalb Spinnen, die sowas Geld ist. Das wird so gar nicht so respektiert, was da auch an Liebe und an Arbeit drin steckt in so einem Produkt. Wenn das dann der Behringer schafft, irgendeinen weiteren Klon für irgendwie einen Bruchteil von diesem Preis auf den Markt zu bringen, dann sieht man die Relation gar nicht mehr, was das bedeutet, ja, so ein neues Gerät zu entwickeln, wirklich mit einer eigenen Seele, mit einer eigenen Produktsprache, eben diese ganze, dieses Matrix-Thema, das finde ich wirklich toll, dass sich das jemand wagt, ja.
Ja, und ich denke, wenn so ein Scharnier nicht drin ist, dann wird das schon einen Grund haben, dann denke ich, okay, das war bei dem Vorgänger drin und jetzt nicht, dann gibt es wahrscheinlich irgendwelche Erfahrungswerte, dass man vielleicht gemerkt hätte, oh, das klappt dort noch unten oder ist auf Dauer doch zu teuer. Ich habe nebenbei einen ganz, ganz kleinen Buchverlag und habe das für eine ganz tolle Idee gehabt. Das sind Keyboard-Bücher für kleine Kinder. Dachte, das wäre eine ganz tolle Idee, eine Ringbindung zu nehmen, also mit den Spiralen, weil die Bücher dann nicht mehr zuklappen, sondern einfach stehen bleiben. Ja, die Idee war super, nur hat das Ergebnis gezeigt, dass die Kinder, wenn sie das in den Ranzen stecken oder in eine Tasche, dass dann diese Spiralen ziemlich schnell kaputt gehen und dass dann nicht nur das Buch stehen bleibt, sondern dass es noch schlimmer ist, dass dann die Seiten teilweise rausfallen, weil sie gar nicht mehr festsitzen. Also sind wir nachher wieder zurückgegangen auf die Rückstichheftung. Da gab es dann auch einige Kunden, die gesagt haben, wieso gibt es denn das nicht? Und gesagt, weil das andere doch nicht so gut war, wie wir eigentlich gedacht haben. Und das war dasselbe, was ich dann jetzt auch eben dachte beim Polybrut, als dann die Beschwerden kamen. Also Beschwerden klingt jetzt vielleicht zu heftig, dachte ich, okay, wenn sich die Leute schon was dabei gedacht haben.
Ja, nee, gar nicht. Es war tatsächlich so, ich meine, der Polybrut ist ja nicht der Vorgänger. Es gibt ja beide Geräte am Markt, ja.
Ja, aber der Polybrut ist jetzt ja der Nachfolger, der neuere, ne?
Nee, ist einfach der Polyphon. Es gibt den Matrixbrut, gibt es noch genauso wie den Polybrut. Nur der Matrixbrut hat mit dem Klapppanel.
Ja.
Das Klapppanel ist jetzt nichts, was man nicht haben möchte. Ich habe das super gern gehabt, auch beim Polybrut. Auch Arturia hatte das sehr gerne gehabt, aber es war budgetmäßig einfach nicht drin. Was soll man dafür weglassen? Oder spielt man danach plötzlich in der Preisliga, wo dann sich andere Größen einfach auch aufhalten oder ist drüber? Das ist ein sehr großes Risiko, ja. Das muss schon korrekt eingepreist sein, so ein Produkt nachher.
Ja.
Ich glaube, das haben die schon alles richtig gemacht, auch wenn die Kritik kommt. Aber es haben viele Synthesizer kein Klapppanel, die trotzdem sehr erfolgreich sind. Auch wenn ich denke, es ist schön, wenn man das sich so zuführen kann, so in the face, das einfach ist. Ja, aber man kann dann in dem Fall nicht beides haben. Ein günstiges Gerät und gleichzeitig das
Klapppanel. Da muss ich aber sagen, da liebe ich hier meinen MOOC Sub 37, den du auch designt hast, weil es ja gekippt oder geneigt ist und ich muss das auch nicht noch irgendwie weiter kippen oder weniger. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt davor stehe und dann von oben nach unten gucken und drehe, sondern ich sitze davor und selbst wenn ich davor stehe und jetzt ein Live-Gig habe, dann ist mir das eigentlich auch lieber, als dass ich so direkt von oben, gibt ja jetzt genug andere Synthesizer, die das so haben, wo man das auch als normal ansieht, aber dieses Gekippte, das fand ich jetzt ganz super, nimmt vielleicht ein bisschen Platz weg, aber ist für mich jetzt einfach gerade unglaublich praktisch.
Ist es auch, ja. Es ist ergonomisch natürlich ein Vorteil, den man hat. Und ich bin da auch durchaus geneigt zu sagen, es ist schon die bessere Option, wenn man das haben kann. Mhm. Ja. Es macht aber natürlich, es bringt andere Dinge mit sich. Das Gerät ist bulky, wird dicker natürlich dadurch und eben vielleicht erscheint es einem nicht mehr so transportfreundlich. Ja, das ist schon so, ja.
Du hast ja auch mal den Schmidt mitentwickelt, ne? Mhm. Das war, glaube ich, so eine Art Privatanfertigung. Das war ja, glaube ich, so ein richtiges Monster, was irgendwie alles angeht, wo ich denke oder hoffe, da könntest du dich ein bisschen mehr auslassen, ausleben. Vielleicht kannst du, bevor wir gleich zum Ende kommen, dann noch kurz was zu erzählen.
Ja gut, der Schmidt war eigentlich so, wie er jetzt augenblicklich verkauft wird, eigentlich nie gedacht. Ja. Das war eine Übergangslösung, sollte es sein. Als ich damals damit einsteigen durfte in dieses Thema Schmidt, hieß es, wir müssen jetzt mal, um das Projekt weiterzubringen, Produkt weiterzuentwickeln, brauchen wir mal so eine Verpackung, machen wir was einigermaßen okay ist und dann überlegen wir uns was Richtiges. Und das ist aber dann nie mehr passiert. Ich habe also im Prinzip, haben wir das nur gepackaged, was schon da war. Irgendwann kam dann der Wunsch, man macht mehr Holz, dann sieht es mehr analog aus. Gell? Das ist irgendwie so, Holz gleich analog ist schon so ein Running Gag bei uns im Büro. Der Schnitt ist einfach so ein bisschen passiert. Dann, gell? Wir haben natürlich alles schön aufgeräumt, geguckt, dass man das Ding bauen kann. Relativ kompromisslos vom Gehäuse natürlich, weil auch die Luft da ist bei so einem doch sehr hochwertigen Gerät, darf man ein bisschen auch was investieren in das Gehäuse. Und jetzt ist der halt, wie er ist. Es ist schon ein sehr technisches Gerät, mutet sehr technisch an. Wir haben dann für, was du angesprochen hast, wahrscheinlich den schwarzen für den Luca Anzilotti gezeichnet. Das ist ein alter Freund von mir, der früher ein Teil von Snap war, die Band aus Frankfurt. Und der hat mich irgendwann mal angesprochen, weil er sich einen Schmidt-Synthesizer bestellt hatte, ob ich ihm da eine eigene Version machen kann. Und das haben wir dann für ihn gemacht. Da gibt es jetzt auf meiner Website den Luca Anzilotti-Schmidt. Eine Einzelanfertigung tatsächlich, ja.
Gibt es denn, jetzt haben wir ja über die Sachen gesprochen, die du nicht machen möchtest oder nicht mehr, also zum Beispiel jetzt den Neuron, gibt es das Gegenteil? Oder sagst, das wäre ein totales Herzensprojekt. Sagst, egal wie viel dir jemand gibt, das würdest du so oder so machen, wenn es wenig ist. Oder wo du sagst, ja, das ist was nur dann machbar ist, wenn da wirklich eine sehr liquide Person oder Firma dahinter ist. Gibt es da noch irgendwo Zukunftswünsche?
Das ist eine gute Frage. Ich habe schon so viele Synthesizer-Designs und Musikgeräte, gell? Es gibt...
Es müsste ja auch nichts mit Synthesizern zu tun haben. Es könnte auch sein, dass du sagst, ich möchte eine Tasse designen oder sowas.
Also, nee, auf gar keinen Fall. Ja. Keine Tasse, keine Spülbecken, keine Badewannen. Das ist nicht meine Welt. Ich würde vielleicht mal gerne einen Plattenspieler machen. Ich würde mal vielleicht gerne ein elektronisches Computergehäuse. Ich würde mal gerne was für Apple machen vielleicht, ja. Das fände ich sehr spannend, ja. Für eine Company, die höchsten Wert auf Produktqualität legt und die sich nicht scheut, einen Monitorständer für den Preis eines guten Monitors zu verkaufen. Ja. Das finde ich eigentlich, das ist für mich das, was Braun früher vielleicht mal war, ist im Augenblick Apple und das wäre schön, mal ein elektronisches Gerät zu entwerfen, was für alle Anwender ist, also was wirklich so im Alltag eine Rolle spielt und das ohne irgendwelche typischen Limitierungen, die man da so normalerweise hat. Mhm. Also es geht ja meistens immer ums Geld. Es darf nicht so viel kosten. Vielleicht wirklich mal was designen, wo das keine Rolle spielt, sondern wo es einfach nur um Werthaltigkeit, um Ästhetik, um ergonomische Qualität geht. Irgendwas Zeitloses.
Finde ich interessant, weil ich mal ein Buch gelesen hatte über Apple und der Chefdesigner, ich weiß nicht, ob es der ehemalige der Chefdesigner war, glaube ich, auch sehr, sehr viel Vorlagen aus Braun hatte und, glaube ich, hatte sich ja, davon sehr inspirieren lassen.
Das weiß ich, das ist der Jonathan Ivey war das, gell? Und
ja.
Klar, Dieter Rams ist unser aller Vater, also jeder, der im Produktdesign sich bewegt, kennt natürlich Dieter Rams. Ich habe letztens ein Buch von ihm geschenkt bekommen, von einem Kunden von mir, und bin erschrocken, wie schlecht alles war, außer die elektronischen Geräte, die Dieter Rams gezeichnet hat. Also er hat offensichtlich auch diese eine ganz große Gabe, Elektronik unfassbar gut zu verpacken, ganz gezielt. Verloren fand ich die Entwürfe für Stühle oder Sofas. Waren da auch drin im Buch. Da dachte ich, guck mal, es geht wie mir im Prinzip. Ich kann das auch nicht. Das ist nicht meine Welt. Ich brauche immer so was, woran ich mich festhalten kann, was sortieren, was in Ordnung, in Reihe bringen kann. Mhm. Anschlussqualität. Ist interessant. Ja, und Jonathan Ives ist ein großer Braun-Fan. Das sieht man in allen Entwürfen, die er für Apple macht. Das ist im Prinzip die Fortführung von Braun. Ja.
Ja.
Das, was Braun einmal war. Ich meine, es gibt ja Braun noch als Marke, aber die ist ja komplett ausgehöhlt, ja.
Ja, hat ja mit dem, was es früher war, gar nichts mehr zu tun, ne?
Die gestalterischen Werte sind alle über Bord, ja.
Ja.
Löwe war noch ein guter Hersteller, fand ich. Aber man sieht, dass diese hochpreisigen Hersteller, die wirklich Wert auf gutes Design und gutes Produktdesign, gute Anfassqualität legen, dass die kein leichtes Dasein haben, mhm. Vor allem in dem Umfeld, in dem wir leben, mega Mediamarkt, super billig, ja, Umfeld. Denn auch die Produkte sind ja gut. Also wenn ich mir einen Samsung-Fernseher anschaue, oder die sind ja auch nicht schlecht designt.
Ja, ja.
Aber es ist eine andere Designqualität wie ein Möbelfernseher oder wie, ja, aber die Realität zeigt oder das Kaufverhalten zeigt, dass ab einer gewissen Preisgrenze man eben einen Markt nicht mehr erschließen kann. Deswegen gibt es immer weniger Hersteller, die gesund sind, die hochpreisige Produkte herstellen und mhm. auch gleichzeitig hochwertige. Es spricht zu weniger. Also ich wohne ja hier in Oberschwaben. Da ist dann doch der Geldbeutel ein näher wie das tolle Produkt.
Okay, ja.
Tut's auch der Sony-Fernseher, oder bevor ich dann jetzt irgendwie das Vierfache für den Löwe ausgebe.
Ja. Axel, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so spontan zugesagt hast und dir jetzt eine ganze Stunde Zeit genommen hast. Ich fand
das sehr gerne.
Wirklich wahnsinnig spannend. Ich bin super gespannt, welche Produkte ich demnächst wieder anfassen oder auf den Bildschirm virtuell mit der Maus berühren kann, wo ich dann feststelle, hey, Design bei Axel Hartmann. Wünsch dir und euch, wie viele Leute seid ihr in der Firma?
Wir sind im Prinzip 3-4 Leute. Also ich habe einen festangestellten Industriedesigner noch, der Johannes, der mir hilft, der bedient hier bei uns das 3D-System. Und dann habe ich noch zwei Freelance-Konstrukteure, mit denen ich sehr viel zusammenarbeite. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, denn die meisten meiner Kunden sind relativ kleine Firmen und die freuen sich natürlich, wenn sie mit einer Produktidee zu mir kommen, wenn sie die komplett einfach bis zu den technischen Zeichen, Werkzeichen bei mir bekommen können.
Ja. Super. Ja, vielen, vielen Dank nochmal. Und,
ich danke auch für die Plattform. Es ist sehr nett. Ich gebe dir das auch sehr gerne Rede und Antwort, weil es auch spannend ist und weil es für mich natürlich auch ein Tor nach außen ist. Toll, dass ich die Gelegenheit haben durfte. Vielen Dank dir dafür. Ja.
Gerne. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Montag. Ciao, Axel.
Ja, danke schön. Dir auch. Gell? Macht es gut.
Das war der dritte und letzte Teil des Gesprächs mit Axel Hartmann. Wenn du mehr über Axel erfahren möchtest, dann kannst du das auf seiner Webseite machen. axelhartmanndesign.com. Alles in einem durchgeschrieben. Und wenn ich dir etwas die Zeit versüßen konnte und dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über einen Cappuccino oder Kaffee freuen, den du mir auf ko-fi.com spendieren kannst. Alle Links findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.